Rede des Monats. Universitätsbibliothek Freiburg.
Die von der Universitätsbibliothek Freiburg als Podcast für den Monat Juli 2010 präsentierte Rede des Freiburger Germanisten Prof. Dr. Wolfram Mauser zum Thema Das unlebbare Leben, Krankheit und Tod im Werk Christa Wolfs wurde auf der Tagung der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg Erzählen ist Sinngeben zum Romanwerk Christa Wolfs am 8. Dezember 1984 in der Domschule am Münster zu Konstanz gehalten. Auf derselben Tagung hielt Professor Mauser auch den Vortrag »Das dunkle Tier und die Seherin« zu Christa Wolfs Cassandra-Fantasien, der im August 2010 als Rede des Monats veröffentlicht wird.
Vielen Dank, Herr Mönig, für die freundlichen Worte der Einleitung. Zunächst geht es jetzt um das Thema des Todes, vor allem am Werk Nachdenken über Christa T. und Kein Ort nirgends. In der zweiten Runde sozusagen wird dann dieses Thema, verbunden aber mit anderen, wieder aufgegriffen anhand von Cassandra. In ihrem Selbstinterview, das Christa Wolf ja parallel zu Nachdenken über Christa T. verfasste und dann erscheinen ließ. In ihrem Selbstinterview bekennt sich Christa Wolf zu einem ganz subjektiven Antrieb des Nachdenkens über Christa T. Ich zitiere, ein Mensch, der mir sehr nahe war, starb zu früh. Ich wehre mich gegen diesen Tod. Ich suche nach einem Mittel, mich wirksam wehren zu können. Ich schreibe suchend. So in Lesen und Schreiben. Und der Ertrag des Suchens, ich zitiere weiter, später merkte ich, dass das Objekt meiner Erzählung gar nicht so eindeutig sie, Christa T., war oder blieb. Ich stand auf einmal mir selbst gegenüber. An Dostojewskis Raskolnikow wird Christa Wolf bewusst, wie tief und unheimlich die Verquickung von Stoff und Autor ist. Aus dieser Verquickung sieht sie ein drittes hervorgehen, ich zitiere, die neue Realität des Buches, die wirkliche. Ich frage also, was ist das für ein Ich, das in einer Sterbenden sich selbst begegnet? Und das Neue an der Realität des Buches, liegt es in der besonderen Art des Textgewebes, in dem deutlich sichtbar Fäden laufen, die das Gewebe nicht halten, sondern eher verunstalten? Oder ist es die Fähigkeit des Textes, durch die Bilder von Deformation hindurch Umrisse einer Ordnung erkennen zu machen, in der jedes Element das Ganze stützt und in diesem Ganzen zugleich aufgehoben ist? Zielt die Darstellung von Krankmachendem, von Tötenden im Werk der Christa Wolf auf Kritik, oder ist sie Teil eines utopischen Entwurfs, der über die eigene Zeit und den eigenen Raum hinausschießt? Wenn man die Frage nach der Bedeutung des Todes in der zeitgenössischen Dichtung stellt, erinnert man sich an viele Todesdarstellungen in Literatur und Kunst. Dabei wird einem zweierlei bewusst. Zum einen die Tatsache, dass der Tod in Kunst und Literatur nicht als Ende des Lebens gedacht wird, sondern als personifizierte Ursache des Sterbens. Und zum anderen die Erkenntnis, dass die Vergegenwärtigung des Todes bzw. dessen, was zum Tod führt, in den Dienst vielfältiger Bemühungen genommen wird, auf die Gestaltung des Lebens Einfluss zu nehmen. Man könnte sagen, der literarische Tod tritt nicht für sich auf, sondern wird in zeitgeschichtlich begründete Zweckzusammenhänge gestellt, und zwar in Übereinstimmung oder in spannungsvoller Nicht-Übereinstimmung mit der christlichen Deutung des Todes. Die Dichter des 17. Jahrhunderts erinnerten unablässig an die Gewissheit, dass alles Irdische vergänglich, eitel, bresthaft sei. Pest, Feuer und Krieg waren für sie Zeichen des Todes, die die Hinfälligkeit des menschlichen Lebens und der Welt eindringlich vor Augen führten. Die Schrecken des Todes sollten den Gläubigen an die Bestimmung alles Irdischen erinnern, dem Gesetz der Vanitas unterworfen zu sein. Und sie sollten ihn auffordern, Christus nachzufolgen, der für die Menschen den Tod auf sich genommen hat. Mit drastischen Bildern des Sterbens den Menschen näher an sein Heil in einer anderen Welt heranzuführen, hieß auch, ihn in der irdischen Welt und für sie zu disziplinieren. Im aufgeklärten 18. Jahrhundert breitete sich die Überzeugung aus, dass der Mensch den Zusammenhang und das Funktionieren der Natur und darin wiederum die Absicht des göttlichen Willens verstehen und entsprechend handeln könne. In der besten aller Welten, in der alles seiner Zweckbestimmung gemäß auf das Gute hin angelegt ist, werden nicht nur Übel, Laster und Vernunftwidrigkeit, sondern auch Krankheit und Tod zum Testfall, für den Gläubigen ebenso wie für die Schöpfungsordnung. Die brennende Frage nach der Theodizee, also nach der Rechtfertigung des Übels in dieser Welt, konnte theologisch nur dann zufriedenstellend beantwortet werden, wenn der Fragende sie an den Glauben und an einen gütigen Gott zurückband. Aber man beantwortete die Frage nicht nur theologisch. Die großen idealistischen Entwürfe, vor allem der Klassik, sind nur denkbar aus einer Haltung des sich nicht abfinden Könnens und des sich nicht abfinden Wollens mit der Beschränkung der Unvollkommenheit, der Vorläufigkeit, der Todesimmanenz des Lebens. Im 19. Jahrhundert, in dem nicht Gottes, sondern Fortschrittsglaube immer entschiedener das Feld beherrschen, wurde der Gedanke an den Tod mehr und mehr verdrängt. Ariès zeigt in seinem Buch über die Geschichte des Todes, Ariès zeigt, mit welcher Betulichkeit die Toten aus den Räumen, in denen sich das Leben abspielt, sanft, aber doch entschieden entfernt werden. Es werden Sterbezimmer eingerichtet, Totenkapellen, Friedhöfe vor der Stadt, außerhalb der Stadt und so weiter. Im späten 19. und im 20. Jahrhundert kehrte das Bewusstsein des Todes auf vielfältige Weise in die Literatur zurück. Zunächst schon vor dem Ersten Weltkrieg in Bildern, die uns heute erschrecken. Ich zitiere: Großen Seelen ist der Tod das größte Erlebnis, schrieb Walter Flex im Wanderer zwischen beiden Welten. Tod bedeutete also Heldentod. Das, ich zitiere weiter, Feld der Völkerschlachten erschien als Opferaltar, das Sterben als großes Abendmahl. Die religiöse Metaphorik steht hier im Dienst einer Beglaubigung politisch-nationalen Ranges und Vorrechts sowie der Herrschaftslegitimation des Volkes im Sinne von Völkischem. Freilich, dies war nicht die einzige Stimme der Zeit. Sehr viele Stimmen zielten damals auf eine fragwürdige Stilisierung von Opfervorstellungen. Vor diesem Hintergrund erhält das Wort Brechts, dass der Tod kein Thema mehr sein könne, seine provozierende Schärfe. Der millionenfache Tod in der Zeit des Zweiten Weltkriegs hat in der Literatur vielfältigen Niederschlag gefunden. Von Celans Todesfuge über Christoph Meckels Ich lebe in einem Land, das verliebt ist in den Tod, bis zu Hilde Domins Dies ist ein Land, in dem die Toten sich fürchten. Im letzten Jahrzehnt ist das Thema des Todes im Krieg zurückgetreten gegenüber Vorstellungen von einem Tod im Frieden. In einem Frieden, in dem sich der Mensch um seine eigene Lebensgrundlage bringt. Bildkomplexe des Krebses, wie in Mars von Fritz Zorn, oder des Packeises, wie vor allem im Zusammenhang der Züricher Unruhen, führen die Vernichtungsängste unserer Gegenwart eindrucksvoll vor Augen. Vor dem Hintergrund des Skizzierten möchte ich die Ausgangsfrage präzisieren. Sie kann nicht nur lauten, was ist das für ein Ich, das in einer Sterbenden sich selber gegenübersteht? Sie muss auch lauten, was an der Welt, in der Christa Wolf lebt, ist es, dass sie veranlasst, über das Leben, im Zeichen des Todes nachzudenken und Erfahrungen mit Bildern des Nichtlebbaren festzuhalten? Im Roman Nachdenken über Christa T. verbindet die Erzählerin den Bericht über das Geschehen fortschreitend mit der Frage nach den Möglichkeiten, mit der eigenen Zeit umzugehen, sich im Rahmen der gegebenen Umstände zu bewegen. Zwei Muster des Verhaltens werden dabei erkennbar. Zum einen, Christa T. verkörpert den Drang nach Selbstverwirklichung, danach zu sich selber zu kommen und dies in Übereinstimmung mit dem neuen Staat. Ihr Verhalten macht die Umrisse einer Lebensführung sichtbar, zu der der Mut gehört, anders zu sein. Die Bereitschaft, sich nicht einfach einzuordnen, sondern die Art des Mitwirkens in der Gesellschaft selbst zu wählen, sich für neue Erfahrungen offen zu halten, Fremdes als Herausforderung anzunehmen, kurz auf dem Wege zu bleiben. So zu leben heiße, gegen Widerstand leben, sich bis an den Rand des Möglichen drängen zu lassen, es sich gestatten, erbittert zu sein. Die anderen Personen in Abstufungen verwirklichen eine Lebensorientierung, zu der gehört, dem Bedürfnis nach materiellem Vorteil zu folgen, sich geschickt in die Gegebenheiten einzufügen, gewandt zu reagieren, auf eine Strategie des schnellen Erfolgs zu setzen. Was Christa D. umgibt, sind angepasste Technokraten, Parasiten, Menschen von beträchtlicher seelischer Robustheit. Sie nehmen die bestehenden Machtverhältnisse zum Maßstab für das eigene Vorankommen und fügen sich ohne Skrupel in das Geforderte. So stehen einem Leben aus der Sehnsucht der Alltag vordergründiger Wunscherfüllungen gegenüber, einer Ahnung von Vollkommenheit, die vermeintliche Gewissheit des Richtigen, einem sich entwerfen auf die Zukunft hin, das arrogante Angekommensein in der Gegenwart. Die Figur der Christa T., die die Dichterin entwirft und in der sie dann auf einmal sich selbst gegenübersteht, macht nicht nur die fatalen Folgen eines Lebens aus unauflösbaren Widersprüchen sichtbar. An ihr lässt sich auch ablesen, und dies ist entscheidend, was es heißt, in einer Welt solcher Widersprüche leben zu müssen, beziehungsweise nicht leben zu können. Die Ich-Erzählerin fantasiert sich nachdenkend in die Gefühlswelt einer Frau hinein, die sich vorgenommen hat, anders zu sein als die Menschen, die tagtäglich billigem Erfolg nachjagen. In einer Welt der geschäftig Tüchtigen besteht sie auf der Geltung ihrer Vorstellung von Leben in und mit der Gesellschaft. Gegen die Hoffnungslosigkeit, diesen Anspruch je erfüllt zu sehen, wehrt sie sich auf ihre Art. Sie geht weg. Sie lässt hinter sich zurück, was sie gut kennt. Sie sucht neue Erfahrungen, um sich in den neuen Umständen selbst zu erleben. Sie lässt es darauf ankommen, wie es heißt, auf ein Unglück, auf einen Tod, auf eine Freundschaft. Die Unbedingtheit, mit der sie zu dem Versuch steht, das Leben in ihrem Sinn zu gestalten, entspricht dem Grad ihres Ausgeliefertseins. Sie findet dafür beredte Bilder. Ich zitiere: Keine Lücke für mich. Ihr steht alles fremd wie eine Mauer entgegen. Tiefer Winter, als sie krank wurde. Frost und Eis, als sie starb. Oder die Angst, spurlos zu verschwinden. Das Lebensgefühl, mit dem sie sich in der Welt bewegt, entspringt der sich unablässig wiederholten Erfahrung, nicht übereinstimmen zu können. Dem entspricht ihr Traum zu gleiten und zu schweben wie in flüssiger Luft, allem Widrigen enthoben. Und die bitterkomische Folgerung, ich zitiere, da sie an der Welt nicht zweifeln konnte, blieb ihr nur der Zweifel an sich selbst. Die Einsicht, dass ein Leben, das im Widerspruch zu einer solchen Umwelt steht, keine Chance hat, lähmt sie. Müdigkeit überfällt sie. Haben Lähmung und Müdigkeit mit dem Fortschreiten der Leukämie zu tun? Oder ist es, ich zitiere, Todeswunsch als Krankheit, Neurose als mangelnde Anpassungsfähigkeit an gegebene Umstände. Ohne Zweifel, Christa T. stirbt an Leukämie. Aber sie hat nicht nur an dieser Krankheit gelitten. Auch für sie gilt das Diktum, was kränkt, macht krank. Der Versuch des Einzelnen, ein freieres, selbstgemäßeres, menschlicheres Leben, zumindest in Einzelbereichen des Daseins zu erzwingen, führt in Enge, in Isolierung, in Einsamkeit, in Verlassenheit. In der gedanklichen Verlängerung eines solchen Lebens liegt der Tod. Aber auch emotional besitzt es keine andere Perspektive als diese. Nicht auf das physische Ende des Lebens kommt es an. Was das Bild des Todes vergegenwärtigt, ist die Stärke und Fatalität des Leidens dessen, der mit der Welt nicht übereinstimmt. Ein solches Ich verfehlt die Welt, oder besser, die Welt, so wie sie ist, hat für Menschen, die mit dem Anspruch der Christa T leben, keinen Raum. Es ist aber nötig, ein zweites hinzuzufügen. Der Schmerz, mit dem und aus dem eine Frau wie Christa T lebt, führt nicht zur Melancholie, sondern zur Utopie, die zunächst freilich nur ex negativo sichtbar wird. Indem Christa Wolf eine Figur wie Christa D. entwirft, protestiert sie. Verhältnisse, die solch tödliche Folgen zeitigen, dürfen nicht hingenommen werden. Gewiss, Christa T. liegt auf dem Dorffriedhof, wie es heißt, unter den beiden Sanddornsträuchern, tot neben den Toten. Doch nicht der Tod Christa T.s ist das Letzte, was die Erzählerin über sie berichtet, sondern ein merkwürdiger Traum, in dem ihr die alte Schulklasse wieder erscheint, aber nicht mit der Illusion von Wirklichem, sondern als deutliche Erinnerung an ein Gefühl. Ich zitiere: Der Schmerz, den ich empfand, machte mich zugleich froh. Und zu den Empfindungen, die das Nachdenken über die Verstorbene wachrufen, gehörte auch dies. Ich zitiere weiter: Wir haben uns neben die unfertigen Fundamente eines kleinen Sommerhauses ins Gras gelegt. Die Wärme der Erde dringt in uns ein und vermischt sich mit unserer eigenen Wärme. Christa T.s Leben weiterzudenken, Trauerarbeit zu leisten, geschieht nicht ihretwegen. Es ist unseretwegen, wir brauchen sie, heißt es gleich am Anfang des Buches. Das Buch, das Ergebnis von Leidensdruck und Todesangst, enthält auch die Dimension der Selbstvergewisserung und der Hoffnung. In der Erzählung Unter den Linden sind Liebe, und hier ist gemeint, die Summe alles dessen, was der Lieblosigkeit der Welt entgegenwirkt, deutlicher herausformuliert. Ich zitiere: Ich kann die Liebe nicht verleugnen, nicht auf ein neues Jahrhundert, nicht auf das nächste Jahr, um keinen einzigen Tag. In beiden Erzählungen, in Nachdenken über Christa T. und in Unter den Linden, ist von Zuständen die Rede, Zitat, die zum Tode führen, aber auch, Zitat, von der irrsinnigen Hoffnung auf das andere. Die Herausforderung der Utopie gilt nicht dem Morgen, sondern dem Heute. Es ist klar, eine Utopie, wie sie hier durchscheint, liegt nicht in der Verlängerung des real existierenden Sozialismus, wohl aber in der Verlängerung des Traumgeschehens der beiden Erzählungen, das selbst Ausdruck und Folge der Nichtübereinstimmung von einzelnem und real existierenden Verhältnissen ist. Das ist eine gewaltige Provokation des Systems. Konnte man die Erzählungen Nachdenken über Christa T. und Unter den Linden aus der Ambivalenz von Verfehlen und Hoffnung auf Gelingen deuten, so steht Christa Wolfs Schaffen der letzten Jahre zunehmend im Zeichen der Sorge, das Verfehlen eines lebbaren Lebens sei nicht mehr abzuwenden. Es scheint für Christa Wolf immer schwieriger zu sein, den Gedanken an das Tödliche, an das Tötende mit dem Glauben an die Utopie, also dem Glauben an die Zukunft im Ganzen zu verbinden. Was in Nachdenken über Christa T. im Zusammenhang einer widersprüchlichen Biografie bedacht wurde, kann an geschichtlichen Figuren in kein Ort nirgends deutlicher und in Hinblick auf die Verhältnisse im eigenen Land unbesorgter vor Augen gestellt werden. Das am Vergangenen Erkannte trägt alle Zeichen heutigen Bedrohtseins. Das Zusammentreffen Kleists und der Günderode, das nie stattgefunden hat, lässt der Autorin nicht nur alle Freiheit des Differenzierens und Kontrastierens, es gibt ja auch die Möglichkeit, die Widersprüche, aus denen die Figuren leben, bis in eine auch für uns heute spürbare Konsequenz zu treiben. Worin liegt das Gemeinsame im Leben Kleists und der Günderode, das über Fremdheit und Vorurteile hinweg das Gespräch in existenzielle Tiefe, aber doch nicht zu einer Verbindung der beiden führen kann? Was macht es möglich, dass eine bedeutungsvolle Begegnung zweier Menschen in einem der schönsten Orte Deutschlands zur Bekräftigung der Gewissheit führt? Ich zitiere, unlebbares Leben, kein Ort, nirgends. Die Antwort: Die Erfahrungen beider haben dazu geführt, dass sie, jedes auf seine Weise, Leben und Tod anders aufeinander beziehen als die Mitmenschen. Keine Barriere trennt sie vom Tod. Was sie als Leben erfahren, erscheint ihnen nicht als ein Gang durch die Welt, den der Tod einmal beenden wird, sondern als Vorwegnahme des Todseins. Es ist nur die Frage, wann sie, jeder für sich, das als wirklich erfahrene Todsein mit dem Freitod besiegeln und so einen Akt der Wahrhaftigkeit setzen. Weder Kleist noch die Günderode beklagen sich über ihr Leben. Sie messen es aber an Ansprüchen, die sie absolut setzen, so absolut, wie die wirklichen Verhältnisse fatal sind. Die Qualität dessen, was das Leben ausmacht, ergibt sich für sie nicht mehr aus der Spannung von Tugend und Sünde, wie etwa noch im 17. oder 18. Jahrhundert, aus der Frage nach der Fähigkeit des Menschen, Leid, Schmerz und Hinfälligkeit als Prüfungen der Nachfolge Christi zu deuten. Kleist und die Günderode messen das, was sie Glück nennen, an dem Ausmaß an Übereinstimmung von Einzelnem und Gesellschaft. In einer Gesellschaft zu leben, mit der man auf elementare Weise nicht übereinstimmt, bedeutet für sie Tod. Christa Wolfs Buch stellt nicht den Anspruch, die Ursachen des Verfehlens von Übereinstimmung zu analysieren. Gesprächselemente, Metaphern und Sentenzen von großer Suggestivkraft werfen vielmehr Licht auf eine seelische Landschaft, die von Widersprüchen durch Furcht und von offenen Wunden gezeichnet ist. Liebesbeziehungen, Künstlertum und das Leben in der Gesellschaft sind für Kleist und die Günderode unlösbar aufeinander bezogen. Sie stehen zugleich aber in unauflösbarem Gegensatz zueinander. Wo im Gespräch von dem einen die Rede ist, blitzen Einsichten in das andere mit auf. Verletzungen in der einen Sphäre bezeugen elementare Nichtübereinstimmung aller. Unlebbar ist das Leben als Ganzes. In besonderer Weise erhellend ist die Episode, in der der harmlos treue Hund Bello zwischen zwei Befehle, Befehl einer Frau und Befehl eines Mannes, gestellt wird. Vom Konflikt innerlich entkräftet, überziehen sich seine Augen mit jenem Häutchen, das bei Hunden Müdigkeit anzeigt, eine unwiderstehliche Schlafsucht. Ein Leben zwischen zwei Befehlen, ist das nicht die Situation Kleist und der Günderode? Für die Verdeutlichung dessen, was Lebensfeindlichkeit der Umstände, also Nichtübereinstimmung, für das Empfinden des Menschen bedeutet, findet Christa Wolf eindrucksvolle Bilder. Es ist das Zeichenhafte eines solchen Lebens zum Tod, das fast allem, was die Erzählerin benennt, eine metaphorische Dimension verleiht und das sich an einer Reihe von Stellen sentenzhaft verdichtet. Ich gebe einige Beispiele dafür. Kleist glaubt, in ein Mühlenwerk geraten zu sein, mit einem wirren Knäuel im Kopf herumzugehen, die Pole des Lebens vertauscht zu haben. Er spürt das Messer im Fleisch, er erlebt sich als zerstörtes Instrument und sieht sich von der Strömung getrieben im Geschiebe der Eisschollen. Manchmal, so heißt es, fühlt er die vertrackte Drehbewegung der Erdkugel bis in sein innerstes Gebein. Was ihm begegnet, was er denkerisch in den Blick zu nehmen vermag, erscheint ihm als Ausdruck unüberbrückbarer Widersprüche. Mann, Frau, Natur, Gehirn, Handeln, Gefühl, Bedürfnis, Reglement. Wie im Wahn hält er daran fest, in der Niederlage Größe bezeugt zu können, dem Unausweichlichen einen Sinn abgewinnen zu wollen. Von der Hoffnung, dass dies gelinge, ist er so besessen, dass er sich sein Zerschmettertsein nicht nehmen lässt, dass er sich dagegen wehrt, am, wie es heißt, Seil der Sätze aus der Misere herausgezogen zu werden. Kleist fragt, wie die dunkle Farbe in sein Leben gekommen sei und sich ausbreiten konnte. Es ist die unglückliche, ausschließende, besitzergreifende Liebe zur Schwester Ulrike, die für ihn die Mutter ersetzt. Eine solche Beziehung zur Schwester, er nicht ganz Mann, sie nicht ganz Frau, ist das nicht Grund genug für Selbstzweifel, für das Gefühl peinlichen Versagens? Doch tiefer treffen ihn die Verletzungen durch die Umwelt. Am Bild Goethes wird ihm klar, ich zitiere, ich bin kein Begünstigter, ein Weise, fast mittellos, gebeugt unter das Exerzierreglement, Demütigungen und deren Unleidlichste, andere demütigen zu müssen. Barbarisch drücken in die Umstände. Die Erfahrung, mit der Welt nicht übereinstimmen zu können, lähmt ihn bis in den Traum. Ausweglos verstrickt, wie es heißt im Text, in Stücke zerteilt, sieht er sich unter das Gesetz gestellt. Ich zitiere, alles zu erreichen oder alles für nichts zu halten. Der Leser kann nicht umhin, am historisch verfremdeten Verirrungen der eigenen Zeit zu erkennen. Parallelen zum real existierenden Sozialismus in der DDR drängen sich auf, aber nicht nur diese. Und die Günderode, in den engen Verhältnissen, in denen sie lebt, ist die beherrschende Erfahrung, die Widersprüche des Lebens sind nicht überbrückbar. Übereinstimmung ist nicht lebbar. Verstand, Talent, Ideale, vor allem aber die Liebe. Sie bleiben getrennt vom Leben, von der Möglichkeit, eine Tat zu setzen, von der Hoffnung, im Werk sich zu verwirklichen. Im Liebesbund die Dritte zu sein, sich in der Gesellschaft nicht heimisch zu fühlen und doch von einem Vorgefühl des Lebens, wie es heißt, beseelt zu sein, das so stark ist, dass sie glaubt, alle Trennwände einschmelzen zu können und dabei zu erfahren, dass diesem Gefühl nichts Gleichwertiges entgegengebracht wird. Das schlägt zurück, das macht einsam, das kränkt, das setzt aus. So entwickelt sie die Fähigkeit, im starken Schmerz die Landschaft des Inneren zu erleuchten. Die Fähigkeit, in der Poesie Empfindungen wie im Spiegel zu sammeln und in ihr über die Not hinauszuwachsen. Diese Fähigkeit kann sie aber nicht über das Gefühl hinwegtäuschen, innerlich abzusterben. Wo es ihr gelingt, das eigene Selbst auszuweiten, erfährt sie Zerrissenheit. Was mich tötet, zu gebären. Kann es anders sein? Kann sich eine Frau, die im Stift erzogen wird, frei entfalten? Kann sie zu sich selber kommen, wenn ihr verwehrt ist, Geist und Talent zu entwickeln? Kann sie ihrer Originalität Geltung verschaffen, wenn Mode, Klatsch und Spott, wie in der Gesellschaft Frankfurts, das Leben bestimmen? Gewiss, ich zitiere, zum Leben der Frau gehört mehr Mut als zu dem der Männer, denn sie ist nicht weniger in die Widersprüche des öffentlichen Lebens verstrickt, als es die Männer sind. In der Tat, die Welt verkennt sie, die Günderode, und verkannt zu sein ist ihr das Bitterste. Ihr maßloser Wunsch, ein eigenes, abgesondertes Leben zu führen, weckt in ihr Gedanken, die die Umwelt als republikanische Gesinnung deutet, als einen Rest französischer Revolution. Das schreckt die anderen ab. Wie sollte es da möglich sein, dass unselige, aber unverbesserliche Missverhältnis in ihrer Seele aufzuheben, Übereinstimmung herzustellen? Kleist und die Günderode, schwermütige, gemütskranke, depressive, lebensuntüchtige, so könnte es erscheinen. In ihrem Aufsatz über die Günderode, mit dem Titel Der Schatten eines Traumes, der jetzt in Lesen und Schreiben abgedruckt ist, in diesem Aufsatz über die Günderode bezieht Christa Wolf die, ich zitiere, Dissonanz ihrer Seele und die Unstimmigkeit ihrer Zeit einsichtsvoll aufeinander. Die bürgerlichen Verhältnisse, Spießermoral, Untertanengeist, hemmungsloser Gewinntrieb, Zwänge einer lutherisch-kalvinistischen Tugendlehre, aber auch die Ernüchterung und Enttäuschung der nachrevolutionären Zeit machen verständlich, dass aus deutschen Lebensläufen deutsche Todesarten werden. Mit dem Hinweis greift sie eine Formulierung von Ingeborg Bachmann auf. Wer von der großen Sehnsucht beseelt war, mit der Zeit übereinzustimmen und zugleich ein Leben in innerer Unabhängigkeit, in geistiger Selbstständigkeit und in seelischer Ungebrochenheit zu führen, der hatte damals zweifellos keine Chance. Die Frau noch weniger als der Mann. Enge, Eingeschränktheit, Ausgesetztsein, Verkanntwerden, Ohnmachtserfahrungen, der Vorrang des Nützlichkeitsprinzips, die Unterdrückung vitaler Lebensbedürfnisse, eine verbreitete Gewalttätigkeit der Zivilisation, dies und mehr gehörten zur Signatur des 19. Jahrhunderts. Aber ist uns heute die Erfahrung von Vergeblichkeit und Entfremdung, von Nichtübereinstimmung und Ausgesetztsein unbekannt? Ist sie für eine Autorin wie Christa Wolf nicht etwas Vertrautes und in den Monaten und Jahren nach der Ausbürgerung Wolf Biermanns nicht ganz besonders? In einer Zeit, in der die Übung des aufrechten Gangs zwingt, ins Exil zu gehen, denkt man da nicht entschiedener als sonst an das, was im 19. Jahrhundert an Unterdrückung in vielen Lebensläufen vorgefunden werden kann? Es ist nicht vorstellbar, dass Christa Wolf über Kleist und die Günderode, über das Unlebbare in deren Leben nachgedacht haben sollte, ohne sich zu fragen, wie lebbar das Leben in ihrer, in unserer Zeit ist. Das Leben also als Tod. Tod als Metapher für nicht leben können, für die Unfähigkeit, einen Ort zu finden, an dem Leben möglich ist, an dem es gelingt, eine tragende Beziehung einzugehen, und das heißt, zugleich mit der Zeit, mit sich also und mit der Zeit übereinzustimmen. Dies besagt der Titel des Buches, Kein Ort, nirgends. Er erinnert aber auch daran, dass Kein Ort, nirgends die deutsche Übersetzung des griechischen Utopos, Utopia, ist. Christa Wolf will mit der Formulierung Kein Ort, nirgends, Utopie, Utopos und so weiter, nicht andeuten, im Leben Kleists und der Günderode könne es noch eine Wende geben. Ebenso wenig gibt sie den Freitod als etwas Vorbildhaftes aus. Indem sie das Leben Kleists und der Günderode als Nichtleben und die Plätze, an denen sich ihre Existenz vollzog, als Nichtorte kennzeichnet, Utopos, eröffnet sie eine Perspektive auf die Utopie hin. Was am Dasein Kleist und der Günderode an utopischer Zukunftserwartung sichtbar ist, bestimmt Christa Wolf als Forderung an unsere Gegenwart. Die Tatsache, dass sich die beiden nicht kleinmütig in die Entfremdung fügten, sondern nicht Leben bis zum Freitod auf sich nahmen, rechtfertigt die Dichterin in der Hoffnung, der Mensch unserer Zeit werde das, was für die beiden Utopie war, nicht verfehlen. Zugleich steht für Christa Wolf aber außer Zweifel, dass unsere eigene Zeit nur wenig von den berechtigten Erwartungen erfüllt hat, dass sie in ganz außerordentlichem Maße utopiebedürftig ist. Christa Wolf kennzeichnet ein Leben der Nichtübereinstimmung, des Nicht-zu-sich-selber-kommen-Könnens als Tod. Sie kennt keinen eindringlicheren Hinweis auf die fatalen Folgen des Lebensfeindlichen. Aber was bedeutet es, wenn sich ein DDR-Autor der Metapher des Todes bedient? Wenn Vertreter eines politischen und gesellschaftlichen Systems, das jede Transzendenz leugnet, über die Todesimmanenz des Lebens nachdenken? Wenn Christa Wolf die christliche Deutung von Tod und Leiden als Folie mitformuliert, wie dies in kein Ort nirgends geschieht, aber dennoch einer strikt diesseitigen Vorstellung des Todes festhält. Die Frage nach dem, was der Tod bedeutet, gehört zu den ältesten, die sich der Mensch gestellt hat. Sie setzt nicht nur den Versuch voraus, sich auf das Ende des physischen Daseins einzustellen, sondern vor allem das Bedürfnis, dem Leben einen Sinn zu geben oder sich dieses Sinnes zu vergewissern. In der christlichen Tradition des Abendlandes lautet die Alternative zum Tod Unsterblichkeit. Der Tod erscheint als das Tor zum ewigen Leben. Die Gewissheit des Weiterlebens in einem besseren Jenseits nimmt der Angst, der Not, der Hinfälligkeit, der Zersplitterung in dieser Welt die Bitterkeit. Noch mehr, die Bewährung in diesem Leben, Vermeidung von Sünde, Ertragen von Anfechtung und so weiter, kann Gewähr für das Heil in der anderen Welt sein. Die christliche Sinngebung des Todes ist zugleich eine Sinngebung des Leidens und der Unzulänglichkeit dieser Welt. Ein solches Todesverständnis ist von einem Autor der DDR nicht zu erwarten. In welchem Deutungsrahmen steht für ihn der Tod? Anders gefragt, welche Art Leben ist die richtige, die dem Menschen gemäße? Die Antwort kann nur lauten, ein nicht entfremdetes Leben, ein Leben der Übereinstimmung von Einzelnem und Gesellschaft. Dies bedeutet, die Sinngebung des Lebens und des Todes von einer erwünschten Sozialordnung abzuleiten. Nicht Tugend und Laster, nicht Glaube und Gnade entscheiden über das Heil des Menschen. Es geht vielmehr darum, dass der Einzelne den ihm gemäßen Beitrag zu einer neuen Ordnung und zum Fortschritt der sozialistischen Gesellschaft leistet. Was für den gläubigen Christen die Unsterblichkeit ist, stellt innerhalb der materialistischen Sozialethik das Prinzip Übereinstimmung dar. Das heißt, der Entfaltung aller individuellen Fähigkeiten des Einzelnen in Übereinstimmung mit der gesellschaftlichen Entwicklung und damit mit den konkret anderen. Die Metapher des Todes vermag demgegenüber etwas über den Schmerz des Nichtgelingens auszusagen, der mit der Erfahrung von Einschränkung, von Vereinzelung, von Ausgeliefertsein, von Entfremdung, von Nichtübereinstimmung aufkommt. Mit dem Gegenbild verbindet sich andererseits die Vorstellung von Zustimmung, von Geborgenheit, von Gesichertsein in sich und in der Gesellschaft. Übereinstimmung also überwindet den Tod. Diese Ahnung ist in Kleist und in der Günderode nicht erstorben. Für Augenblicke erleben sie beide die Nähe des anderen so intensiv, dass sie den Gedanken an ein gemeinsames Leben wagen. Ich zitiere. Wäre das die Frau, vor deren Liebe man keine Angst haben müsste? Und es heißt weiter. Sie blieben stehen, drehten sich einander zu. Jeder sieht den Himmel hinter dem Kopf des anderen. Das blasse, spätnachmittagliche Blau. Keine Wolkenzüge. Sie mustern sich unverhohlen. Nackte Blicke. Preisgabe. Versuchsweise. Könnte die Beziehung gelingen? Wohl nicht. Ich zitiere weiter. Bis auf den Grund verschieden. Vom Grund her einander ähnlich. Frau, Mann. Unbrauchbare Wörter. Wir, jeder gefangen in seinem Geschlecht. Die Berührung, nach der es uns so unendlich verlangt, es gibt sie nicht. Sie wurde mit uns entleibt. Wir müssen sie erfinden. In Träumen bietet sie sich uns an, entstellt, schrecklich, fratzenhaft. Die Angst im Morgengrauen, nach dem Erwachen. Unkenntlich bleiben wir uns, unnahbar, nach Verkleidungen süchtig. Fremde Namen, die wir uns zulegen. Die Klage in den Hals zurückgestoßen. So in kein Ort nirgends. Eine Verbindung der gleichermaßen Beschädigten, wäre sie ein Ausweg? Sicherlich nicht. Das Ausmaß der Entfremdung, das Enge, die Begrenztheit, Einschränkung, Unterdrückung und Ohnmachtserfahrung. Verzeihen Sie, jetzt habe ich mich verlesen. Das Ausmaß der Entfremdung und so weiter herbeigeführt zu haben, kann nicht durch den Zusammenschluss zweier Personen aufgehoben werden, deren Zerrissenheit die Dissonanz der Gesellschaft spiegelt. Es gibt einen Grad des Zerstörtseins, es ist ein Zerstörtsein durch die Gesellschaft, angesichts dessen das Wort, wann, wenn nicht jetzt, keinen Sinn mehr hat. Doch es geht gar nicht darum, die abgrundtiefe Erfahrung des Nicht-Übereinstimmens im Fiktionsfeld des Romans aufzulösen, das heißt, den Roman mimetisch abbildend zu verstehen. Christa Wolf gibt kein Modell für die Zukunft. Christa T., so heißt es, ist als Beispiel nicht beispielhaft, als Gestalt kein Vorbild. Noch weniger sind es Kleist und die Günderode. Die Romane haben eine andere Absicht. Die Vergegenwärtigung von Todsein im Leben. Die intensive Vorstellung dessen, was für den Menschen tödlich ist, geschieht zur Selbstvergewisserung der Autorin und geschieht um des Lesers willen. Kann sie kathartisch, kann sie reinigend wirken? Wenn damit gemeint ist, die Kraft für den Widerspruch zu mobilisieren, dann ja. Alles, was im Leser lebendig ist, sollte sich aufbäumen gegen das Prinzip Tod. Dies aber nicht in einer großen Gebärde der Abwehr, sondern für den geduldigen Versuch, die Verhältnisse zu ändern, im Widerspruch von Leben und Tod dem Prinzip Übereinstimmung eine Chance zu geben. Wenn wir, so heißt es bei Christa Wolf, zu hoffen aufhören, kommt, was wir befürchten, bestimmt. Die christliche Sinngebung des Todes fand ihren Ausdruck in bildlichen Darstellungen, vor allem in der Allegorie des Grippes des Sensenmannes. Radikal, jäh und schmerzend reißt der Tod den Menschen aus dem Leben. Das ist Deutung und Mahnung zugleich. Vergewisserung der Endlichkeit des Daseins und Mittel der Disziplinierung. Wer ungehörig und ungehorsam lebt, also in Lasten, den trifft der Sensenschlag härter. Das humanisierende 18. Jahrhundert erneuerte die Allegorie der Antike. Der Genius des Todes ist nun ein junger Mann mit einer Augenbinde und einer nach unten gekehrten Fackel. Er ist der Bruder des Genius des Schlafs. Die Plötzlichkeit und die Schrecklichkeit, mit der der Tod dem irdischen Dasein ein Ende setzt, ist vergessen. Das Sterben wird als Entschlafen gedacht. Diese Vorstellung entspricht dem Wunsch, das Gewaltsame, das Bedrohende und das Grausame mit dem allgemeinen Guten zu versöhnen und im Schönen aufzuheben. Die Kunst versteht sich als sinnliche Vergegenwärtigung des Allgemeinen bzw. als Spiel. Sie kann heiter des Todes gedenken. Diese traditionellen Allegorien sind für uns heute verbraucht. Der Glaube, der sie trug, fehlt. Dies gilt nicht nur für die DDR. Das sensenschwingende Gerippe beeindruckt niemanden mehr. Es ist nicht zu erwarten, dass die Todesvorstellungen in der DDR ihren Niederschlag in einer neuen Allegorese finden. Tatsache ist aber, dass in der Literatur der DDR der vergangenen 10 bis 15 Jahre das Bild des Todes, und das heißt, solches Leben ist Tod, eine unerwartete Aussage und Verdeutlichungskraft gewonnen hat. Zunächst dienten Darstellungen des Tötens und des Todes zur Versinnbildlichung des trennenden, gewalttätigen, zerstörerischen und fatalen im Faschismus und im Kapitalismus. Dafür gibt es viele Beispiele bei Brecht, bei Anna Segers, vor allem bei Anna Segers, nicht der Ausflug der toten Mädchen, die Toten bleiben jung, das Licht auf dem Galgen, der Tod des Verfolgten erscheint in verklärtem, das Leben verheißenden Licht. Auch bei Heiner Müller finden wir eine ganze Reihe von Todesdarstellungen, vor allem Germania, Tod in Berlin. Immer mehr Stimmen melden sich nun aber zu Wort, die die Erfahrung von Widerspruch, von Einschränkung, von Ohnmacht, von Nichtübereinstimmung mit der Gewalttätigkeit der Institutionen, mit der Macht der Bürokratie und mit dem Übergewicht des Instrumentellen im Lande in Zusammenhang bringen. Das eigene System produziert Entfremdung. Dies ist eine Erkenntnis von großer Tragweite, hatte man ja bis vor wenigen Jahren daran festgehalten, dass es Entfremdung nur im kapitalistischen System gäbe. Diese, die Entfremdung im eigenen Land, trägt nicht weniger als die Entfremdung im Kapitalismus die Signatur des Todes. Brasch, vor den Vätern sterben die Söhne. Blensdorf, die Leiden des jungen Werther. Braun, Volker Braun, Tinker. Andere Beispiele könnten genannt werden. Mit dem Blick auf die späten Gedichte Brechts schreibt Ans, ich zitiere, der Tod ist kein Thema mehr, gemeint ist in der DDR. Man muss feststellen, der Tod ist in der DDR wieder Thema geworden. In einem der letzten Abschnitte des Buchs »Kein Ort nirgends« steht das Wort »gezeichnet zeichnend«. Geraffter könnte kaum gesagt werden, dass einem Unlebbarkeit auferlegt ist. Und schärfer könnte der Kontrast nicht geschnitten sein als in dieser Parallelformulierung zu Goethes »umfangend umfangen« in dem Gedicht »Ganymed«. Eine Formulierung, die das Urvertrauen, das Gefühl des Gesichertseins und die Gewissheit einer in sich gütigen Ordnung zum Ausdruck bringt. Aber nicht nur den Gedanken der Unlebbarkeit vergegenwärtigt das gezeichnet zeichnend. Das Wort zeichnend ist auch Ausdruck von Aktivsein, der Fähigkeit, das zu zeichnen, zu kennzeichnen, was einen gezeichnet hat. Tod also und Utopie. Gezeichnet zeichnend formuliert aber auch ein poetisches Prinzip, eine Ästhetik des sozialistischen Realismus, dies freilich in einem Verständnis, das die offizielle und offiziöse Kulturpolitik der DDR und anderer sozialistischer Länder nicht teilen könnte. Christa Wolf richtet unter Wahrung ihres historischen und gesellschaftlichen, materialistischen Gesichtswinkels das Augenmerk nicht auf eine möglichst genaue Erfassung der Gegenstände, sondern auf die Bedeutung, die die Dinge für den Menschen haben. Sie kann sich dabei auf den frühen Marx und auf dessen Verständnis von Realismus berufen. Dies gilt auch für die Behandlung eines historischen Stoffes wie in Kein Ort nirgends. Ich will dies kurz erläutern. Die Erzählung beginnt mit den Worten, ich zitiere, die arge Spur, in der die Zeit von uns wegläuft, Vorgänger ihr, Blut im Schuh. Auf der letzten Seite des Buches wird das Wir wieder aufgenommen. Ich zitiere, wir wissen zu viel. Man wird uns für rasend halten. Unser unausrottbarer Glaube, der Mensch sei bestimmt, sich zu vervollkommnen, der dem Geist aller Zeiten strikt zuwiderläuft. Ein Wahn? Dieses Wir meint alle, die sich die Frage nach der Bedeutung der Dinge für den Menschen stellen. Es suggeriert eine Gemeinsamkeit der Unruhigen, der Unzufriedenen, der Ungestümen, der Fordernden, derer, die nur dann bereit sind, Unzulänglichkeiten, Nichtübereinstimmung hinzunehmen, wenn aus ihnen der Anstoß zu einem dialektischen Prozess hervorgeht, wenn sie auf Veränderung drängen. Das Wir am Anfang und am Ende schließt ein Fiktionsfeld ein, in dem Belegbares und Erdachtes, Zitiertes und Selbstformuliertes ineinandergefügt sind. Rezensenten haben den Montagecharakter der Erzählung kritisiert. Ich meine zu Unrecht. Es gilt, die Funktion und den Sinn der Struktur des so geformten zu erkennen. Das historisch-faktische, aus dem Leben Kleists und der Günderode und so weiter, wird dem Erfundenen, das belegbare Zitat, dem Selbstformulierten gegenüber nicht kenntlich gemacht. Und dies aus gutem Grund. Die Tatsache, dass wörtliche Äußerungen der Günderode für Christa Wolf als Formulierungen brauchbar sind, zeigt ja, dass sie der damaligen und der heutigen Erfahrung entsprechen. Wenn die Dichterin sie benutzt, so bekundet sie damit die Gewissheit einer doppelten Authentizität, einer historischen und einer aktuellen. Das Leiden an der Entfremdung von heute erkennt sich am Leiden an der Entfremdung von damals wieder. Damit werden historisch notwendige Unterscheidungen nicht aufgehoben. Sehr nachdrücklich wird damit aber zum Ausdruck gebracht, dass das gründlich andere erst in der Zukunft liegt. Es bedarf einer schier übermenschlichen Geduld, daran zu glauben, dass man auf dem Weg zu diesem gründlich anderen in der Zukunft sei. Ich zitiere, die arge Spur, in der die Zeit von uns wegläuft. Vorgänger ihr, Blut im Schuh. Blicke aus keinem Auge, Worte aus keinem Mund. Gestalten, körperlos. Niedergefahren gen Himmel, getrennt in entfernten Gräbern, wieder auferstanden von den Toten, aber immer noch vergebend unseren Schuldigern. Traurige Engelsgeduld. Sind in diesem ersten Absatz nicht schon alle Perspektiven der Erzählung angedeutet? Mit dem verfremdenden Zitieren des Vaterunsers, der Bergpredigt, bedient sich Christa Wolf der eschatologischen Dimension des Christentums, um auf diese Weise in die Dialektik von Entfremdung und Übereinstimmung einen Anspruch zu projizieren, der diese übersteigt. Die humane Qualität der Utopie steht jenseits des dialektischen Widerspruchs von Erfahrung und sozialem Wunschdenken. Mithilfe der ästhetischen Struktur des Verschmelzens historisch disparater, aber analoger Elemente überhöht Christa Wolf die Dialektik und treibt sie zugleich weiter. Sie ist nicht darauf aus, Lösungen vorzuschlagen oder auch nur anzuvisieren. Es geht vielmehr darum, das Unzulängliche scharf in den Blick zu nehmen und sich der fatalen Folgen für den Einzelnen und für die Gesellschaft bewusst zu werden. Auf diese Weise will sie einen Prozess des Veränderns in Bewegung setzen, von dem nicht vorstellbar ist, dass er sich in der Verbesserung von Institutionen erschöpft. Was Christa Wolf, die Ich-Erzählerin, tun lässt, entspricht dem, was die Günderode nicht zu verwirklichen vermochte, was Bettina Brentano aber im Geist der Günderode zu tun versuchte, nämlich, ich zitiere, Vorschläge zu machen für eine andere, nicht tötende Art, auf der Welt zu sein. Ich zweifle nicht daran, dass Christa Wolf, insbesondere in der Phase nach der Ausweisung Wolf Biermanns und der vielen, die mehr oder weniger freiwillig danach folgten, unter Entfremdung, zuallererst Entfremdung im real existierenden Sozialismus meint und dass sich die Metapher des Todes vor allem auf die Verhältnisse dort bezieht. Seit etwa 6 Jahren wird aber zunehmend deutlich, dass Christa Wolf darüber hinaus in globalen Dimensionen denkt und Angst erfährt. In ihrer Büchnerpreisrede im September 1980 und deutlicher noch in einer Stellungnahme in der Süddeutschen Zeitung vom 20. und 21. Februar 1982 tauchen Formulierungen auf, die wir aus kein Ort nirgends kennen. Sie bezieht sich hier vor allem auf das Entfremdungssyndrom der Industriegesellschaften, wie sie sagt. Damit meint sie die technisch-naturwissenschaftliche Welt, die gedankenlos einem problematisch gewordenen Fortschrittsdenken huldigt, die das Messbare, Wägbare und Zählbare für das Wahrhaftige erklärt, die dem instrumentellen Denken unbedingten Vorrang gibt und alles, was technisch machbar ist, auch in die Wirklichkeit umsetzt. Wir bringen hervor, was uns tötet. Das Absurde ist wahr, so schreibt sie dort. Die Ängste und Schwächen, die daraus wachsen, und das hält sie für das Gefährlichste daran, übertragen wir auf das Feindbild im anderen. Derart entlastet, hoffen wir, das Widersinnige ertragen zu können. Dies geschieht zudem in einer hochgerüsteten Welt, in der nun plötzlich der Gedanke auftaucht, dass Kriege gewonnen werden können. All dies beunruhigt, ängstigt, quält Christa Wolf, verfolgt sie bis in den Schlaf. Vor der apokalyptischen Dimension der gemeinsamen Gefahr flüchtet sich, so scheint es das, verflüchtigt sich, so scheint es das, was lange als Ost-West-Denken oder als Ost-West-Gegensatz dominiert hatte. Christa Wolf ist aber, dies erklärt sie in ihrem Beitrag zur Süddeutschen Zeitung und diese Erklärung wirft auch Licht auf ihre letzten Erzählungen, nicht bereit, die lähmenden Erfahrungen unserer Zeit hinzunehmen. Sie schreibt, sollte nicht gedacht, vorgeschlagen und versucht werden, was eigentlich nicht geht? Und weiter, unter dem Druck der Gefahr wächst die Intensität des Nachdenkens, Suchens, Zusammenlebens. Und was ignoriert und geleugnet wird, müssen wir schaffen. Freundlichkeit, Würde, Vertrauen, Spontaneität, Anmut, Duft, Klang, Poesie, ungezwungenes Leben, das eigentlich Menschliche. Es gelte, Ohnmacht in Wirkung umzusetzen. Was niemand für möglich gehalten hatte, so argumentiert sie, nämlich das Berliner Dichtertreffen zu Beginn des Jahres 1982 in Ost-Berlin, es war möglich. Es sei ein Signal, das den Glauben ans Nichtdenkbare rechtfertigt. Tod und Utopie. Diesen Titel hätte ich für diesen Vortrag wählen können. Aus der Erfahrung des Todes, metaphorisch im Sinne von ein solches Leben ist unlebbar, ist tödlich, gewinnt Christa Wolf in einer fast übermenschlichen Anstrengung des Glaubens, eines Glaubens ohne Metaphysik, die Kraft zur Utopie. Ein Wort Hölderlins aufgreifend sagt sie, nur wenn ich die schwarze Wand vor uns in Gedanken durchstoße, mich ins Offene begebe, weicht die Zwangsidee, dass wir nicht mehr zu retten seien. Ich schließe mit dem Gedicht Aussicht des DDR-Lyrikers Rainer Kirsch, der, wie auch Christa Wolf, das Schicksal des verfolgten russischen Dichters Mandelstam zum Leitbild wählt. Aussicht. Der Tod, was war, wird nicht sein. Die Mächtigen fallen, die Macht bleibt, blutig und wuchernd. Angstvoll sehe ich ihr rosiges Fleisch. Was langt nach mir? Mandelstam ist erschlagen, ich nicht. Eines Sommers Ruhe werden wir bezahlen, sagt meine Frau. So bin ich gerüstet, fürchte mich, schreibe. Dankeschön.
Professor Dr. Wolfram Mauser, geboren 1928 in Feistenau bei Salzburg, wurde 1951 nach Studien in Innsbruck sowie in Cincinnati, Nancy und Perugia in Innsbruck promoviert und habilitierte sich dort 1961 nach mehreren Auslandsaufenthalten. Seit seiner Berufung als ordentlicher Professor an die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau im Jahre 1964 hatte er hier bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1993 einen der Lehrstühle für deutsche Literaturwissenschaft inne. Nachdem er als Gastprofessor an der University of Cincinnati sowie an der University of Michigan in Ann Arbor gelehrt hatte, lehnte er Berufungen an die New York State University 1968 und University of Cincinnati 1969 sowie an die Universität Graz 1982 ab. Seit 1992 ist er ordentliches Mitglied der Academia Scientiarum et Artium Europaea in Salzburg. Zu seinen weit gespannten Interessengebieten gehört die Erforschung der Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Moderne, vor allem unter den Gesichtspunkten der Literaturpsychologie und Literatursoziologie, mit den Schwerpunkten Eichendorff, Hauptmann, Hoffmannsthal sowie Christa Wolf, wovon seine Publikationsliste auf den Internetseiten des Deutschen Seminars der Universität Freiburg Zeugnis ablegt. Der Text des Vortrags ist veröffentlicht unter dem Titel »Gezeichnet zeichnend – Tod und Verwandlung im Werk Christa Wolfs«. In Herausgeber Wolfram Mauser erinnerte Zukunft – 11 Studien zum Werk Christa Wolfs, erschienen in Würzburg 1985, die Seiten 181 bis 205, als Neudruck in Herausgeber Dietmar Bader, Freiburger Akademiearbeiten 1979 bis 89, die Seiten 141 bis 166. Die Schriften von Wolfram Mauser, in Auswahl auch seine digitalisierten Aufsätze, sind über den Online-Katalog der Universitätsbibliothek Freiburg nachgewiesen.